NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Juni 1813. Der Todestag des Schweizer Malers Anton Graff.
Der Blick ist das Geheimnis. Er zieht einen magisch zu diesem Bild hin. Zwei braune Augen, wach, skeptisch, scharf beobachtend, ruhig abwägend. Der Blick des Malers in den Spiegel, der das eigene Bild erforscht. Er fällt auf einen grauhaarigen Mann im schlichten, braunen Überrock. Ein weißes Halstuch bauscht sich aus dem Kragen hervor. Die Hände halten Pinsel und Palette. Der Maler hält die Arbeit an einem Selbstporträt fest. Er zeigt aber auch, was ihm im Weg steht bei diesem Werk. Seine schwach gewordenen Augen sind mit einem grünen Papierschirm verschattet, den er mit einer schmalen Kordel um den Kopf gebunden hat. Man muss kein Kunstexperte sein, um sich spontan in dieses Bildnis zu vertiefen. Es spricht einen ganz unmittelbar an. Es nimmt Kontakt auf zum Betrachter, der sich sofort als Gegenüber des Malers fühlt. Dessen Namen werden viele Besucher der Alten Nationalgalerie in Berlin vielleicht zum ersten Mal lesen, wenn sie dem Werk dann neugierig näher getreten sind und dann ganz sicher nicht mehr vergessen.
Anton Graff, Selbstbildnis mit grünem Augenschirm.
Anton Graff, der am 22. Juni 1813, heute vor 200 Jahren, gestorben ist, gehört zu den Meistern der Kunstgeschichte, die lange nicht mehr so bekannt sind, wie die Qualität ihrer Werke es erwarten ließe. Und darum immer wieder wunderbare Überraschungen bieten für Leute, die mit offenen Augen durchs Museum gehen. Den Graff-Effekt nennt das die Kunsthistorikerin Dr. Birgit Verwiebe, Kuratorin der Alten Nationalgalerie.
Er ist wirklich der beste Maler im deutschsprachigen Raum in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und er ist eben nicht so bekannt. Ne?
Etwa 2000 Bilder hat Anton Graff hinterlassen. Sie hängen in vielen Museen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Allein an die 80 Mal hat er sich selbst gemalt, vor allem im Alter. Die Spuren der Zeit ungeschönt wiedergegeben, mit nie nachlassendem Forscherdrang und immer auf der Suche nach neuen malerischen Mitteln.
Sein ganz spätes Selbstbildnis von 1813, das ist ja in seinem letzten Lebensjahr gemalt worden, ist auch eines der herausragenden Werke. Man sieht ihn da auf diesem Bild mit einem Augenschirm. Er litt an zunehmender Sehschwäche und der Schatten, den dieser Augenschirm spendete, der half dabei, dass sich die Pupillen etwas erweiterten und er vielleicht doch ein bisschen besser sehen konnte. All diese Dinge werden eben offengelegt. Ne? Es ist auch so ganz locker gemalt und hat schon etwas sehr Modernes, ja, was Kühnes, was aufs 19. Jahrhundert hinausweist.
76 Jahre alt war Graff, als er dieses Bild schuf und damals seit mehr als 4 Jahrzehnten Hofmaler in Dresden. Begonnen hat sein Lebensweg in der Schweiz, in Winterthur. 1736 wird Anton Graff in eine kinderreiche, alteingesessene Handwerkerfamilie hineingeboren. Eigentlich soll er Zinngießer werden wie sein Vater. Aber schon in der Schulzeit fällt die künstlerische Begabung des Jungen auf, manchmal auch störend, wenn er, weil gerade kein Papier zur Hand ist, auf seine Lederhosen kritzelt. Der Pfarrer überzeugt den Vater, Anton in eine Zeichenschule zu geben, wo er sich bald aufs Porträtfach spezialisiert, das großen Aufschwung nimmt in dieser Zeit.
Das ist ja eine neue Tendenz Ende des 18. Jahrhunderts, dass man sich mit Psychologie beschäftigt und zum Beispiel Lavater, der also versucht, aus physiognomischen Phänomenen auf das Innere zu schließen. Genau in dieser Zeit ist Graff zu verorten, in der die Psyche, die Seele, das Menschsein neu erforscht wird und seine Porträtkunst spiegelt genau dieses Interesse an dieser Erforschung.
Nach dreijährigem Studium in Winterthur geht Anton Graff nach Augsburg. Dort wird der 20-jährige Geselle in einem Maleratelier. Bald hat er als Porträtist so viel Erfolg, dass die ortsansässigen Künstler Grund zur Klage sehen,
dass ihnen der junge Fremde Eintrag tue und verlangten, dass er seiner Beschäftigung entsagen oder die Stadt räumen müsse.
Graff geht ins fränkische Ansbach, später nach Regensburg und kehrt schließlich nach Augsburg zurück. In diesen Lehr- und Wanderjahren kopiert er viel in den Museen der süddeutschen Residenzstädte und auch in München. Gute Bilder machen ihm deutlich, was ihm eigentlich wichtig ist in der Kunst.
Die wirkliche Natur, nichts Gemaltes, das Leben selbst.
Glanzvoll gelingt ihm das in dem Gemälde, das 1765 die entscheidende Wende im Leben des damals knapp 30-jährigen Graf herbeiführen sollte. Es ist ein Selbstbildnis, das ihn als eleganten jungen Mann zeigt, eher in der Pose des Künstlers als tatsächlich bei der Arbeit an der Staffelei. Er sitzt vor einer aufgespannten Leinwand, die Beine übereinander geschlagen, die Hände auf ein Knie gelegt, in der rechten den Pinsel. Aber der dunkelgrüne Rock mit Pelzkragen, die mattrosa Samthosen über hellen Seidenstrümpfen, die Spitzenmanschetten, die über die Hände fallen, dürften in Wirklichkeit kaum seiner Arbeitstracht entsprochen haben. Das Werk zeigt den selbstbewussten Künstler, der mit einem feinen Lächeln und offenem Blick den Betrachter gerade aus dem Bild heraus anschaut. Mit Stolz präsentiert er, was er erreicht hat. Erlesene malerische Virtuosität in der Wiedergabe der unterschiedlichen Stoffe seiner Kleidung, einen sicheren Instinkt für sparsam gesetzte Farbwirkungen, die Fähigkeit, mit einem Porträt den Dargestellten in ein interessantes Licht zu rücken. Und auch soziales Ansehen. Seine Kunst hat ihm Eingang in höchste Gesellschaftskreise und guten Verdienst ermöglicht.
Ich finde dieses Bild wirklich sehr berührend und sehr überzeugend,
meint die Graff-Expertin Birgit Verwiebe.
Also es ist so, dass man die ganze Perspektive ahnt, die sich dann auftut. Denn Graff wird ja dann im deutschsprachigen Raum der bedeutendste Porträtist.
Den entscheidenden Anstoß für Graffs Karriere gibt ein Landsmann aus der Schweiz, der ihn auf einer Reise durch Deutschland besucht. Der Zürcher Bürgerhauptmann Johann Heinrich Heidegger, ein Kunstkenner und Sammler, hat auf dieser Tour durch die deutschen Kunststädte erfahren, dass an der neu gegründeten Dresdner Akademie der Posten des Professors für Porträtmalerei frei ist. Er empfiehlt Anton Graff, ohne dessen Wissen.
Ich habe auf meiner Retour zu Augsburg einen jungen Mann, Graff, von Winterthur aus der Schweiz, angetroffen. Er ist wirklich in seiner Kunst stark. In Absicht auf den moralischen Charakter ist er der gesittetste Künstler, den ich kenne.
Als die Dresdner Akademie den Kandidaten kennenlernen will, muss der eifrige Förderer allerdings eine Überraschung erleben. Anton Graff rechnet sich keine Chancen auf den Posten in der traditionsreichen Kunststadt aus und lehnt es ab, für eine Bewerbung hinzureisen. Die beiden Schweizer finden dennoch einen pragmatischen Ausweg.
Ich habe Graff den Vorschlag getan, er solle sein Eigenporträt mir zur Versendung an Sie übergeben. Ist es dann, dass es Ihnen gefällt, so wird der ehrliche Mann Graff bald folgen. Ist es aber, dass es jenen selben noch nicht genug tun kann, so reist er nicht auf Ungewisses hin.
Sofort nach Ankunft des Probestücks in Dresden wird Anton Graff engagiert, als Hofmaler des Königs von Sachsen und als Mitglied der Dresdner Kunstakademie.
Er hatte das Glück, dass seine Arbeit alle Erwartungen übertraf. Jedermann sucht seine Talente zu nutzen und sich von ihm malen zu lassen.
Von dieser Zeit an ging es mir immer glücklich. Ich hatte viele Porträts zu malen.
1766 beginnt Graffs Tätigkeit in Sachsen. Über 4 Jahrzehnte wird sich der äußere Rahmen seines Lebens nicht mehr ändern. Ein paar Jahre nach der Ankunft heiratet er die bedeutend jüngere Tochter des Schweizer Gelehrten Johann Georg Sulzer. Mit seiner Frau Auguste hat er 5 Kinder, von denen 3 das Erwachsenenalter erreichen. Die Familie lebt in bürgerlichem Wohlstand am Altmarkt in Dresden. Wer Graff begegnet ist, rühmt seine Liebenswürdigkeit, Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Temperament und Witz muss er auch besessen haben. Sein Biograf berichtet, wie er in einer Porträtsitzung einmal endlose Diskussionen mit einer älteren Dame beendete.
Da ging ihm, obgleich ein Schweizer, die Geduld aus. Er malte ihr einen Schnurrbart hin und lief davon.
Durch die internationalen Verbindungen des Dresdner Hofes kommt der Maler in Kontakt zur gesamten europäischen Aristokratie. Und bald müssen selbst Prinzen und Generäle warten, wenn sie von Anton Graff porträtiert sein wollen. Immer wieder hat er seinen Dienstherrn gemalt, Friedrich August III. Von Sachsen. Die russische Zarin Katharina hat er porträtiert und Friedrich II., den alten Fritz. Im Schloss Sanssouci hängt das Bild über dem Arbeitstisch des Königs. Friedrich ist fast 70, die Falten um Mund und Augen, die Tränensäcke gibt Graff bei seinem prominenten Modell ebenso ungeschönt wieder wie in seinen Selbstporträts. Friedrich trägt einen schlichten blauen Uniformrock mit rotem Kragen, nur mit dem Stern des Adlerordens auf der Brust. Es ist das Bild vom alten Fritz, das Anton Graff uns überliefert hat, fast jeder kennt es. Zweimal zum 200. Todestag und zum 300. Geburtstag Friedrichs ist es für die Sondermarke der Deutschen Post verwendet worden. Der Machtmensch, der General, der Philosoph, der Künstler, viele Aspekte von Friedrichs Wesen kann man aus seinem Blick herauslesen. Direkt begegnet ist Anton Graff dem Preußenkönig aber nie. Kunsthistorikerin Birgit Verwiebe schildert die Entstehung des Bilds.
Graff hat den König mal während einer Parade beobachtet und hat sich Skizzen gemacht. Er war ein sehr versierter Maler. Er hat es eben vermocht, in relativ kurzer Zeit so ein Bild anzulegen. Und dann war die Zeit der Begegnung schon vorbei. Und dann hat er das in sein Atelier nach Dresden mitgenommen. Diese angefangene Leinwand hat sie da vollendet. Das ist schon beeindruckend, dass ihm das gelungen ist, dass diese Werke dann so sprechen und so lebendig sind.
Ähnliche Einschätzungen konnten schon Graffs Zeitgenossen in den Journalen lesen.
Graff trifft, wie man sagen möchte, in höherem Sinne. Er malt nicht den Leib, sondern den Geist und weiß fast immer mit einem unglaublich glücklichen Takt den Moment zu ergreifen, wo sich nicht bloß eine oder die andere charakteristische Eigentümlichkeit, sondern die ganze Individualität des Innern in dem ruhigen Äußern abspiegelt.
Es war eine glückliche Fügung der Kulturgeschichte, dass ausgerechnet der scharfsichtige und einfühlsame Malerpsychologe Anton Graff neben den Mächtigen auch die Geistesgrößen seiner Epoche porträtiert hat. Dabei hat er keinen großen Unterschied gemacht zwischen politischer und kultureller Elite. Seine Bilder konzentrieren sich ganz auf Gesichtszüge und Blicke. Meist sind die Dargestellten vor einem neutralen, dunklen Grund zu sehen. Macht- und Rangabzeichen, Pracht und Reichtum treten niemals in den Vordergrund.
Diese Porträtkunst begleitet aufs Schönste diese geistige, philosophische Strömung der Aufklärung, weil sie den neuen Ideen des menschlichen Miteinanders Rechnung trägt.
Graffs Porträts finden Verbreitung in Zeitschriften und als Kupferstiche. So sehen wir viele der Großen von damals bis heute durch seine Augen. Schiller, Herder und Wieland, Lessing und Moses Mendelssohn. Und unzählige Literaten, Journalisten, Professoren, die sich diesen Kreisen zugehörig fühlen. Und ihre Frauen und Töchter. Gerade in der Darstellung weiblicher Modelle sieht Birgit Verwiebe eine der besonderen Stärken von Anton Graff.
Das weibliche Selbstbewusstsein, das sich ja emanzipiert ab 1800, kommt hier ganz stark zum Ausdruck. Und das ist ja modern.
Henriette Herz, Gastgeberin eines bedeutenden Salons in Berlin, hat er gemalt. Die Schriftstellerinnen Dorothea Schlegel und Elisa von der Recke, die Schauspielerin Corona Schröter. Die ganze Gesellschaft der Goethezeit hat Anton Graff uns überliefert, gesehen durch seinen ganz besonderen Blick.
Tja, ich stelle ihn mir vor als einen Menschenfreund. Also man spürt seinen Werken ab, diese Freude an dieser Begegnung mit dem Gegenüber. Ich glaube, er wollte die aktiven, die geistig interessanten Punkte der Personen, die er gemalt hat, darstellen. Mit den Augen eines Menschenfreundes hat er auf sein Gegenüber geblickt.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Anton Graff, der heute vor 200 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.